ARD. SWR Kultur. Forum.
Unser Thema heute, der Architekt des Fantastischen. Was bleibt von Antoni Gaudí? Das wollen wir fragen. Michael Köhlerle zieht zu diesem SWR Kulturforum ein. 4,8, 4,9 Millionen Besucher jährlich, trotz beachtlichem Eintrittspreis und bisher 144 Jahren Bauzeit. Das sind die Daten zur Sagrada Familia in Barcelona vom Baumeister Antoni Gaudí. Ihr Erbauer sagte dazu nur, mein Kunde hat keine Eile. Kein Wunder, wenn der Bauherr der liebe Gott ist und der Baumeister der Sagrada Familia in Barcelona Antoni Gaudí heißt. Zu dessen 100. Todestag am 10. Juni ist die Kirche noch nicht fertig, aber der höchste Kirchturm der Welt, der wird von Papst Leo dem 14. eingeweiht werden. Bauten mit Dächern, die wie Drachenhaut aussehen, Schuppen haben, Schornsteine aus Keramikbruch, bunt wie ein Chamäleon und Kirchen, die im Innern so ein bisschen wie ein Märchenwald aussehen. Der Architekt des Fantastischen. Was bleibt von Antoni Gaudí? Das möchten wir fragen. Und wir tun das in diesem SWR Kulturforum gemeinsam mit Frau Prof. Dr. Barbara Schock-Werner. Sie ist die Kölner Dombaumeisterin AD und Präsidentin des Kölner Dombauvereins. Und obwohl ich sie jetzt seit Jahrzehnten schon kenne, wusste ich bis vor kurzem nicht, dass sie ihre Diplomarbeit als Architektin über Gaudí geschrieben hat. Richtig, Frau Werner?
Ja, so damit habe ich angefangen.
Ja, prima, dass wir eine Architektin in unserer Runde haben. Wir haben auch den Architekturkritiker Nikolaus Bernau bei uns. Die erste Frage möchte ich aber richten an Frau Katrin Benz. Sie ist Autorin, Journalistin und hat eine Gaudí-Biografie geschrieben, die einen interessanten Titel trägt. Und da will ich gleich fragen, Frau Benz, warum haben Sie Ihre Biografie Architekt Gottes genannt? Das klingt ja doch ziemlich mächtig und dick.
Diese Biografie heißt Architekt Gottes, weil er wirklich als solcher empfunden wird und im katalanischen Sprachraum oder im Spanischen wirklich immer wieder so betitelt wird, der Architekt Gottes. Und das ist wahrscheinlich, rührt das daher, nicht nur, weil er diese monumentale Sagrada Familia gebaut hat, er hat ja auch noch andere Kirchen gebaut, sondern weil er alles, was er gemacht hat, ist für ihn ein Hinweis auf den Schöpfergott. Man kann ihn nicht davon trennen. Alle seine Bauten oder praktisch alle haben irgendeinen Bezug zur Natur und die Natur versteht er als Schöpfung von Gott. Und daher muss man ihn einfach immer so lesen, alles, was er baut.
Bevor ich in unsere Runde frage, er hat ja nicht nur Sakralbauten gemacht, die sehr berühmt sind und vielfach abgebildet worden sind, auch in diesen Tagen viel abgebildet werden in Zeitschriften. Frau Benz, Sie sind sein Biograf. Ein frommer Mann war der doch von Anfang an erstmal nicht, oder?
Nein, er ist, ich denke, er war so ein Kulturkatholik. Er ist in einer katholischen Familie von Handwerkern aufgewachsen. Aber er war jetzt nicht besonders, ja, besonders gläubig oder, ja. Und das hat sich dann sogar ein bisschen verflogen, als er nach Barcelona ausgewandert ist. Als junger Mann im Teenageralter wurde er von den Eltern nach Barcelona geschickt, um dort das Abi zu machen und zu studieren. Und da hat er sich dann mit vielen anderen, als Menschen aus anderen Gedankenrichtungen angefreundet. Also er hatte auch linke Freunde und wahrscheinlich auch Atheisten und so weiter. Hat sich aber da wirklich nie weiter auf diese eingelassen. Er war immer so ein bisschen, ja, neutral. Ja. Und dann, gegen Mitte seines Lebens, hatte er eine Krise. Da gab es eine unglückliche Liebe und er war immer auch, muss man auch, darf man nicht vergessen, von Krankheit gezeichnet. Schon als kleiner Junge hatte er diese Rheumaschübe. Und da kam er irgendwie in eine Lebenskrise hinein und rutschte dadurch durch die Auseinandersetzung mit frommen Vorbildern oder religiösen Vorbildern und vor allem mit guten Freundschaften zu sehr bodenständigen Priestern auch oder Ordensfrauen, kam er da immer mehr rein. Und am Ende seines Lebens ist er wirklich wie ein Bettler gestorben, wie ein Asket.
Katrin Morisoli-Benz hat gerade gesprochen, sie ist Schweizerin und lebt in der italienischen Schweiz im Tessin und hat eine Biografie geschrieben. Frau Schock-Werner, als der Kölner Dom fertiggestellt wurde, 1880 ungefähr, da übernimmt Gaudí gerade die Leitung der Sagrada Familia. Was macht der anders? Da entsteht ein ungewöhnlicher Bau, ich sag mal etwas respektlos, manchmal erinnert mich das so an die Windlichter aus dem Erzgebirge, so gedrechselt, hochgeschwungen. Was ist das Avantgardistische an seinem Baustil?
Das Avantgardistische zu dieser Zeit war das Herangehen. Also, dass er mit einem Hängemodell gearbeitet hat. Also, was mich auch von Anfang an fasziniert hat, ich war damals ein Jahr bei Frei Otto gewesen, deshalb kam auch die Nähe, dass er mit einem Hängemodell gearbeitet hat.
Das ist der berühmte Architekt, der das Münchner Olympiastadion gebaut hat.
Und eben auch mit Modellbau und dabei festgestellt hat, und das war zieht sich durch das ganze Werk, dass sozusagen die statisch ideale Linie ist eben eine Kettenlinie, die sich einstellt, ich versuche mal ganz einfach, wenn man eine reibungsfreie Kette aufhängt. Und die Form, die dieser Kettenlinie am nächsten kommt, ist die Parabel. Er wollte Strebepfeiler und sowas verhindern und das geht nur, wenn ich die Pfeiler in sozusagen in die Schräge der Parabel stelle. Ich hoffe, ich konnte es deutlich ausdrücken und das war der Ausgangspunkt. Und insofern fängt er ganz anders an. Er geht in der Beziehung nicht von traditioneller gotischer Architektur aus, sondern er geht von statischen Elementen aus, wie gesagt, die er durch ein Hängemodell findet. Und insofern ist die Grundvoraussetzung ganz anders. Natürlich ist der Grundriss ein Kirchengrundriss und es gibt Türme und ein Vierungsturm und so weiter. Aber das Herangehen in vielen seinen Bauten ist eben ein statisches. Und die Form kommt dann, entwickelt sich daraus, kommt dann natürlich auch noch anderes dazu. Aber deshalb sehen die Kirchen, also die Kapelle, die er als praktisch Versuchsbau dafür nimmt, anders. Und dann auch noch so Vorstellungen, die sich nicht so, dass wenn er die Säulen sozusagen wendelt, dass das statisch besser ist, das wurde mir dann auch erklärt, funktioniert so nicht. Aber in seinen Vorstellungen funktionierte es so.
Herr Berner, wer Gott als Bauherrn hat, kann sich Zeit lassen. 144 Jahre für eine Kathedrale ist ja nicht viel. In der Arbeiterstadt Barcelona wird also eine Kathedrale gebaut zum Ende des 19. Jahrhunderts. Was ist das in der Zeit der Jugendbewegungen, der Aufbrüche? Ist das ein Gegenentwurf zu Industrialisierung, zu Kapitalismus und zu drohender Säkularisierung oder trage ich zu dick auf?
Nee, ich glaube nicht, dass sie zu dick auftragen, aber es gibt ganz viele Gegenbewegungen. Und ich glaube, das ist übrigens ein Teil der Modernität, die man Antonio Gaudí zugeschrieben hat und die er zweifellos in seiner Zeit auch verkörpert hat, die man auch heute in dem sieht, bloß heute hat man vieles vergessen, dass er eben gegen das agiert hat, wenn man so will, ästhetisch agiert hat, was die Zeit bestimmte. Also wenn man sich vorstellt, um 1880, 1910, gibt es ganz klare Vorstellungen davon, was ist gute Architektur. Und diese gute Architektur leitet sich im Normalfall aus dem antiken Kanon heraus, ist im weitesten Sinne des Wortes klassizistisch oder in Renaissance-Formen gehalten. Da gibt es unendliche viele Variationen davon.
Und das dann, ist sein Stil ja nun ganz und gar nicht.
Genau, das ist sein Stil überhaupt gar nicht. Und das ist genau das Entscheidende von ganz vielen modernistischen Bewegungen. Die werden ja auch international zusammengefasst als Modernismus oder Modernismo oder L'Art Nouveau oder eben Jugendstil in Deutschland oder eben Arts and Crafts in England. Das sind alles Bewegungen, die sich gegen diese ganz, ganz starke Tradition gewandt haben und gesagt haben, wir müssen etwas völlig Neues schaffen. Etwas, was aus unserer Zeit heraus entsteht, also aus dem der Industrialisierung heraus. Was aber, und das ist das Spannende, was diese Sachen auch wieder alle zusammenfasst, auch wenn sie ganz unterschiedlich aussehen können, was aber immer ästhetisch argumentiert. Und das ist bei Gaudí, zumindest aus meiner Sicht, sehr, sehr fundamental, löst eben die soziale Frage nicht etwa zum Beispiel durch Genossenschaftswohnungsbau oder große Sozialprogramme
es
oder sowas.
Es gab das Projekt aber schon. Ästhetik. Es gab Arbeitersiedlungen, nur die Wirklichkeit sah am Ende dann doch anders aus. Ne?
Die ist eben gescheitert, ganz charakteristischerweise.
Heute ist die Margaretenhöhe in Essen oder in Darmstadt auch eher ein Luxusrevier und kein Arbeiterrevier. Frau Benz, warum die Aposteltürme? Wir sind ja schon spektakulär genug. Warum nennt man die Sagrada Familia unter anderem auch, und Sie haben es in einer Serie für die Schweizer Wochenzeitung Sonntag ja auch getan, eine Kathedrale der Armen? Warum das?
Ja, das hat damit zu tun, dass er erstens mal immer sehr aufmerksam war gegenüber den sozialen Problemen. Da gibt es übrigens eine sehr spannende Figur an der Sagrada Familia, und das ist die Skulptur eines Arbeiters, der ganz zögerlich nach einer Bombe greift, die ihm von hinten durch einen Dämon hingehalten wird.
Also nur zum Verständnis, und das ist eine Figur aus Gips oder Stein an der Fassade einer Kirche.
Das ist, Genau, das ist eine Steinskulptur. Die ist genau, wenn man in der Geburtsfassade reingeht, dann gibt es ja noch einen zweiten Eingang. Also man steht ja erstmal so in einem Durchgang und dann kommen einen zweiten Eingang. Und dort ist diese Figur, die ist relativ klein, aber tief unten, man sieht sie schon gut.
Also ein Arbeiter mit einer Bombe in der Hand.
Die hießen damals Orsini-Bomben und die wurden benutzt von den Terroristen, von den linken Terroristen in Barcelona. Die haben damit mehrere Anschläge verübt und es gab wirklich viel Blutvergießen. Barcelona wurde damals die Bombenstadt genannt, wegen eben diesen sozialen Unruhen. Man muss sich einfach vorstellen, das Gefälle von den sehr reichen Großbürgern, die eben wirklich geprotzt und geklotzt haben, und der Arbeiterschicht, die haben in kläglichsten Bedingungen mussten die arbeiten und wohnen und leben. Und dieses Gefälle hat natürlich zu sozialen Spannungen geführt. Und Gaudi, es gibt abgesehen von dieser Skulptur und gegenüber noch einer anderen von einem jungen Mädchen, das von einem Dämon zur Prostitution verlockt wird durch einen Geldbeutel, den er ihm hinhält. Diese Dinge hat er offen angesprochen. Er hatte auch Streit mit Priestern, die sich geweigert haben, mehr für die Armen zu tun. Er selber hat aus eigener Tasche eine Schule gebaut für Arbeiterkinder auf der Baustelle, gerade neben der Sagrada. Er hatte einfach auch diesen großen Respekt vor den Arbeitern, hat sich wirklich eigentlich liebenswürdig um sie gekümmert. Er selber hat sich bei der Sagrada Familie, also bei den anderen Bauten hat er schon gut verdient. Aber bei der Sagrada hat er als Oberchef hat sich ein Salär auszahlen lassen, das nicht höher war als ein Hilfsarchitekt. Dazu kam noch, dass vor der Sagrada, also die lag damals noch so ein bisschen außerhalb der Stadt, und da gab es auch viele Bettler, die da, weil eben viele Menschen hinkamen, um dieses Spektakuläre, diese Baustelle sich anzusehen, gab es auch da viele Bettler. Und er hat die nicht weggejagt. Im Gegenteil, er hat sogar dafür gesorgt, dass die wirklich unbehelligt arbeiten konnten oder betteln konnten vor der Kirche.
Ja, sehr interessant, was das Fassadenprogramm angeht für Tiere, Menschen und Figuren. Der Herr Bernau, Frau Schockweiner, hat eben gesagt, dass das schon extrem modern ist, was die Ästhetik angeht. Aber ich glaube, er war auch modern durch eine ganz altmodische Technik. Er hat ja wieder die alten Handwerke versucht, stark zu machen. Das ist ja ein alter Dombauhüttengedanke gegen Glas und Industrie, wie es auf den Weltausstellungen zu der Zeit war. Sie haben ja eben im Vorgespräch was Interessantes gesagt. Der hat im Grunde den Ziegel wieder stark gemacht.
Ja, also die Katalanen waren offenbar schon im 19. Jahrhundert berühmte Maurer mit Ziegel. Sie wurden nach Amerika geholt, um komplizierte Dinge zu mauern. Das hat er kennengelernt und deshalb hat sozusagen die Ziegeltechnik, das Vermauern von Ziegel ihn fasziniert, die hat er bewusst eingesetzt. Aber das war es ja nicht nur. Er hat sozusagen auch die Casa Millar ist im Grunde ein Skelettbau mit Curtain Wall und einer Tiefgarage. Also sozusagen, ich glaube, das ist das erste Wohnhaus mit eingebauter Tiefgarage. Das Faszinierende ist, dass es keine wirklich rückwandsgewandte Architektur war, sondern er hat...
Es ist immer, ja keine Neugotik.
Nein, obwohl das natürlich in manchen Dingen, Bischofspalast von Astorga spielt schon die traditionelle gotische Geschichte auch eine Rolle. Wenn man so will, aus jeder Richtung das Beste. Es gibt ja auch im Park Güell sogar kannelierte Säulen. Also sozusagen aus.
Das ist ein Park in der Stadt mit 30 Kilometer Wegenetz, ja, der auch beträchtlichen Eintritt kostet, wie auch die Sagrada Familia im Durchschnitt so bei 40 Euro Eintrittsgeldern liegt. Also es ist kein billiger Spaß, wenn man das zurzeit machen will.
Nein, aber es ist sozusagen das Beste aus vielen Traditionen, aber immer sehr persönlich ausgewählt. Und die Statik, dass es funktioniert, hat bei ihm immer eine große Rolle gespielt.
Ja, jetzt haben Sie einen Punkt, der mich sehr interessiert und würde ich gerne Herrn Bernau und Frau Schockweiner fragen. Bei der Weltausstellung 1851 wird ein Kristallpalast aus Fertigteilen gebaut. Gaudi widerspricht neuen Produktionsmitteln. Er greift auf Stein, Glas, Ziegel, Gips, Keramik, Eisen zurück. Der baut technisch modern, aber mit Handwerk, Herr Bernau?
Ja, aber das ist genau das Reformprogramm. Also das ist übrigens auch ein zentraler Teil des Reformprogramms der sich modernisierenden katholischen Kirche. Und Gaudi war, abgesehen von seiner Jugendphase, zumindest wenn ich dem Buch von Frau Benz folge, ja doch sehr katholisch. Und es gibt ja diese Rekatholisierung oder überhaupt diese Wiedergewinnung der christlichen Konfessionen um 1900, die nicht nur in Spanien war, die war auch in Italien, in Frankreich, ganz vehement zum Beispiel in Skandinavien, wo es einen erstarkenden Neoprotestantismus gibt und wo es immer wieder darum geht, wie stellt sich die Religion zur neuen sozialen Frage? Ja. Und eine Antwort war darauf immer wieder, wir müssen zurück zum Handwerk. Wir müssen den Leuten wieder die Würde des Handwerks geben. Wir müssen ihnen auch die Möglichkeiten des Handwerks geben. Wir müssen übrigens auch möglichst viele Leute wieder ins Handwerk hineinbringen. Also es gibt dann eben die großen Ausbildungsbewegungen, die von den Kirchen angestoßen werden. Es gibt die großen Fachhochschulen, die angestoßen werden. Es gibt immer wieder dieses Betonen, ihr könnt zurück und gleichzeitig modern sein. Das findet man zum Beispiel in Finnland auch bei der Kathedrale von Tampere, die von Lars Sonck entworfen wurde. Auch ein neoromanischer Bau auf den ersten Blick und auf den zweiten Blick hochmodern entworfen. Auch eine Eisenkonstruktion, Betonkonstruktion, aber eben vor allem aus dem Handwerk herausgewonnen. Und ich glaube, das ist eine ganz, ganz zentrale Angelegenheit auch bei Gaudí, dass es um eine soziale Architektur geht, die sich der Formen bedient, um das Handwerk zu rehabilitieren, wenn man so will. Das ist der eine Aspekt.
Ganz kurz bitte,
Frau Benz, nur zu.
Ich möchte einfach ein paar Sachen noch präzisieren. Also das mit den hohen Eintrittsgeldern hat auch damit zu tun, dass diese Kirche ausschließlich durch Spenden finanziert worden und jetzt sind es einfach diese Eintrittsgelder. Die Kirche ist noch lange nicht fertig. Es fehlt uns noch eine Fassade, den ganzen Vorbau. Dann muss man ein Haus abreißen, um die Mieter umzusiedeln nach hinten. Da wird ein anderes Haus gebaut für diese versetzten Wohnungen. Es ist unangenehm, weil es so teuer ist. Es gibt aber einen Trick. Also man kann, wenn man sich früh genug anmeldet, in die internationale Messe gehen. Und da kann man rein. Man darf da nicht rumlaufen, aber wenigstens sieht man es von innen. Und das kostet nichts. Das Zweite, was ich sagen wollte, ist, dass Gaudí war nicht den modernen Bauweisen abgeneigt. Im Gegenteil, sein Mäzene ist ja der Eusebi Güell und der hat sich ein Patent gesichert für Beton. Und Gaudí hat das sehr wohl.
Das war ein Unternehmer und Bauherr und Auftraggeber, der ganz wichtig war für ihn, ne?
Genau, der hat ihn ja auch weitgehend
aber
finanziert.
Aber Stichwort Beton, fahren Sie fort, Frau Benz.
Ja, er hat dann diesen Beton benutzt, also Sichtbeton ist zum Beispiel die Casa Milà, die wurde ja dann von den Bewohnern von Barcelona ganz spöttisch der Steinbruch genannt. Den hat er benutzt, der hat ihn sehr oft eingesetzt, auch zur Festigung seiner Bauten, hat ihn dann aber manchmal verkleidet und versteckt oder hinter anderen Materialien. Und das Letzte, was ich noch sagen möchte, Frau Schock-Werner wurde gefragt, was er anders gemacht hat beim Bauen. Das hat sie sehr, sehr gut erklärt. Ich danke Ihnen, jetzt habe ich es nämlich auch richtig verstanden. Es gab aber noch einen anderen Unterschied und das war seine Vorgehensweise, dass er im Unterschied zu anderen Bauten, da baut man ja erstmal den Grundriss und dann so horizontal kämpft man sich nach oben, oder? Und bei ihm war es anders. Er hat nur eine Ecke der Kirche gebaut und den Rest eigentlich sein lassen. Und das war sehr schlau von ihm, weil er damit quasi ein Modul, also einmal eine Ecke gebaut hat und die dient jetzt den künftigen Architekten als Vorbild, als Modul. Da können sie dann einfach weiterbauen. Das sieht man sehr gut zum Beispiel an seinem Kreuzgang. Den hat er ja um die ganze Kirche rum gebaut, so als Rechteck hat er sie so eingefasst in einen Gang. Und das ist auch eine Neuheit, aber er hat einfach ein paar Stücke gebaut und damit können jetzt die Nachfolger eben was anfangen.
Während Entschuldigung. Sie, nein, prima, danke. Während Sie eben gesprochen haben, Herr Bernau, hat Frau Schock-Werner mehrfach genickt. Zeichen dieser Zustimmung sind nicht gar so häufig. Er hat recht in dem, was er gesagt hat eben, nämlich nein, Gaudí versöhnt Mensch und Natur, Technik und Gesellschaft, Technik und Handwerk, könnte man so sagen?
Zusammenzubringen, ja. Auch dieses sozusagen das Unkonventionelle, völlig vorurteilslos, die Fenstervergitterung dieser Kapelle, das sind Web
Spinnweben. Spinnweben.
Ja, aber aus dem, der sein Förderer hatte ja
Spinnweben aus Eisen.
Aus Eisen, aber das sind Industrieabfälle, die sozusagen, das waren mal, ich glaube, Webmaschinen oder sowas und das hat er da eingesetzt. Oder natürlich auch sozusagen die Abfälle von Keramikfabriken, die er dann verwendet hatte.
Um die Türme zu bauen. Ne?
Ja, zu verkleiden. Also dieses Beton, Stahl, auch Curtain Wall, also Vorhangfassaden, auf der anderen Seite ganz traditionelle, aber sehr exquisite Mauertechniken, nicht diese parabelförmigen Bögen, ganz schlank.
Rippengewölbe.
Ja, aber alles sozusagen aus der Tradition einerseits und eben aus seinen statischen Vorstellungen, die er über Hängemodelle gewonnen hat, auf der anderen Seite. Jetzt. Und dieses, finde ich, Zusammenbringen ganz unterschiedlicher Dinge, die machen wirklich seine Architektur.
Jetzt sind so zwei Stichworte gerade gefallen, Herr Bernau, die mich auf eine Idee bringen. Ich weiß nicht, ob die Unsinn ist. Lassen Sie uns mal vielleicht 2-3 Minuten darüber diskutieren. Das ist das Stichwort Modul gefallen von Frau Benz. Dann hat Frau Schurk-Werner gerade von Recycling gesprochen. Gehe ich zu weit, wenn ich sage, das ist eine frühe Idee von Modulbau, von Fertigbau, ein ganz früher Grüner oder ist das Kappes?
So würde ich sagen, es ist Kappes. Aber die grundsätzliche Idee, dass man Architektur in reproduzierbaren Abteilungen macht, also in Modulen, das ist eine klassische Idee der akademischen Ausbildung. Und man darf ja nicht vergessen, Gaudi kommt aus einer akademischen Architekten- und Künstlerausbildung. Und das ist genau das, was in allen Handbüchern des 19. Jahrhunderts steht. Leute, plant nicht immer jede Ecke einzeln, sondern plant so, dass man es reproduzieren kann. Das ist übrigens ein zentrales Element jeder Architektur, einfach deswegen, weil es die Kosten extrem senkt, wenn man eben nicht jedes Detail neu plant. Und das hat Gaudi selbstverständlich auch gemacht, weil er musste ja auf die Kosten achten, letztlich. Also seine bürgerlichen Bauherren haben sehr genau gewusst, was sie für ihr Geld haben wollten und was sie bereit waren, dafür auszugeben. Also er hatte nicht etwa freie Hand und bei der Sagrada Familia so und so nicht, weil er da ja auf den Spendeneingang achten musste. Das heißt, Modulbau ist an sich eine sehr alte Angelegenheit. Er hat sie reproduziert und neu gemacht, zweifellos, in einem aus seiner Sicht sehr modernistischen Sinn. Es ist aber auch ein Modell gewesen, mit dem er natürlich seine Nachfolger, was Frau Benz ja gerade gesagt hat, seine Nachfolger extrem gut festgelegt hat. Die konnten jetzt aus diesem Raster, das einmal gelegt worden war, gar nicht so leicht wieder ausbrechen.
Hm. Wir sprechen im Radio und tun das in einem SWR Kulturforum. Gerade hat der Architekturkritiker Nikolaus Bernau gesprochen zum Thema der Architekt des Fantastischen. Was bleibt von Antoni Gaudi? Vor ihm hat Barbara Schurk-Werner gesprochen, die Kölner Dombaumeisterin AD und Katrin Benz, die Autorin und Gaudi-Biografin aus der Schweiz, ist auch bei uns. Frau Benz, ich habe mal irgendwo bei Ihnen gelesen, das Ding darf man sich nicht nur angucken als Kirche oder auch die bürgerlichen Wohnbauten, als spektakuläre Jugendstilbauten, wo einem der Mund offen stehen bleibt, sondern das sind auch akustische Ereignisse. Sie haben irgendwo mal geschrieben, so eine Kirche ist auch ein kolossaler Klangkörper und nicht nur ein Lichtspektakel, eine riesige Lichtorgel. Warum?
Er hat natürlich als, gerade aus seinem katholischen Verständnis heraus, hat er natürlich alle Sinne einbezogen in seine Architektur. Das ist, war sehr wichtig für ihn, also das Auge, das Ohr, alles. Und dann gab es natürlich, das ist sehr wichtig in jeder Kirche, dass die Leute das auch hören, was da die, die Priester von der Kanzel predigen. Und die Musik war ihm sehr wichtig. Er hat in der Sagrada Familie oben so Emporen gebaut. Und da können, glaube ich, über 1000 Sänger, Sängerinnen und Sänger können da stehen und singen. Dann die ganze Kirche sollte 84 Glocken haben, die ganze Partituren über die Stadt ergießen. Zu diesem Zweck hat er auch Forschung betrieben über Glocken, weil er konnte nicht in den, aus Platzgründen konnte er nicht diese klassischen Glocken, die wir kennen, die da so hin und her bimmeln, einsetzen, sondern er hat dazu Röhrenglocken entwickelt, die von außen durch Klöppel bedient werden. Dann hat er in der Kathedrale von Mallorca, die hat ja er restauriert.
In Palma, ne?
Und genau, Palma de Mallorca, die hat er erstmal entrümpelt und zu einem wirklich einem Lichttempel gemacht. Und da hat er auch an akustischen Systemen geforscht. Die hat man, glaube ich, erst später entdeckt. Das geht irgendwie da um unterirdische Kanäle, die den Klang weiterleiten und so weiter. Also das war ihm einfach auch sehr wichtig natürlich. Und er selber war ein begeisterter, also Musik war sehr wichtig damals in Barcelona. Wenn ich dazu etwas erzählen darf, es gab damals diese Arbeiterchöre, weil die Arbeiter konnten ja nicht ins Theater gehen und sich Opern angucken und so weiter, sondern da gab es ein soziales Projekt, einfach aus Begeisterung für die Musik von einem Dirigenten, der hat Arbeiterchöre zusammengerufen und hat mit denen geübt und die sind dann auf den Straßen aufgetreten für das Volk. Und er selber hat auch in einem Chor gesungen gegen Ende seines Lebens und hat dann aber gesagt zu dem Chorleiter, ich bin nicht hier, um über Musik zu lernen, sondern über Architektur. Also für ihn ist der Klang, die Musik, ist ja ein Zusammenspiel von Elementen zu einer Harmonie. Und das ist wie beim Bauen. Und er hat daraus Lehren gezogen. Das ist auch interessant.
Wir haben viel über Sakralbauten gesprochen, müssen aber unbedingt auch noch bürgerliche Wohngebäude und so weiter erklären oder drüber sprechen. Herr Bernau, ist es ein Zufall, dass mich viele Wohngebäude an anthroposophische Bauten erinnern? Die sind so wellig oder es gibt manche, da sind die Dächer wellig und die Fassaden. Ich denke ans Goetheanum in Dornach eben, dann ist das Stichwort vom Beton gefallen als modernem, expressiven Baustilmittel. Ist das ein Zufall?
Nee, das ist kein Zufall, allerdings andersrum gesehen. Also nicht Gaudi war Anthroposoph, sondern die Anthroposophen haben sich eher an Architekten wie Gaudi orientiert. Also Rudolf Steiner soll direkt auch da ein Auge gehabt haben hin. Gut, das Goetheanum ist jetzt alles andere als ein Wohnbau, aber das kann man jetzt so nicht sagen. Aber diese ganze Idee, antiakademisch zu denken und gegen die Tradition, gegen den Klassizismus zu denken, gegen das Rechteck, wenn man so will, das, was bei Gaudiano explizit eine ganz große Rolle spielt und im gesamten, in der gesamten neuen Kunst, modernen Kunst um 1890, 1910, das spielt selbstverständlich bei Steiner auch eine große Rolle. Und später war es für die Anthroposophen immer eine wunderbare Bestätigung, dass nicht nur ihr großes Vorbild, Rudolf Steiner eben, sondern auch andere Architekten was ganz Ähnliches gemacht haben. Deswegen findet sich also Inspirationen aus der Richtung von Gaudi, aber auch von Victor Horta oder überhaupt des gesamten Jugendstils, finden sich unendlich viele im ganzen Bereich der Jugendstilarchitektur, bis hin in diesen Kult um die Musik, um die Farben, um die Lichtfarben, die in den Räumen herrschen, also durch verschieden gefärbte Fenster, durch unterschiedlich geformte Oberflächen.
Also das ganze Leben, der ganze Mensch wollte erfasst werden. Frau Schock-Werner.
Ja, wichtig ist, wir hatten es vorher schon beim Natur, ich glaube von Gaudi gibt den Spruch, dass es in der Natur keine horizontale Linien und keine rechten Winkel gibt. Und das, wie wir gerade gehört haben, bestimmt nicht nur sein Werk, sondern die ganze Architektur um 1900. Also alles wellt und fließt und auch wenn es keinen Sinn macht, sozusagen, das hatte dann nochmal in den 70ern, da sprach man von organischer Architektur, dann kam das nochmal auf. Und ja, in der anthroposophischen Architektur, manchmal macht es überhaupt keinen Sinn, aber das Vermeiden von rechten Winkeln und wirklich geraden Linien prägt eine ganze Richtung der Architektur und da spielt natürlich bei Gaudi auch eine ganz große Rolle.
Frau Schock-Werner, es gibt noch einen Bereich, der mir bei der Vorbereitung aufgefallen ist, was ich nicht wusste. Er nimmt ja auch Einfluss, nicht nur durch Planung und Bauten, sondern auch was die Innenausstattung angeht, also Keramik, Eisenschmiede, Kunsttischlerei, die erleben unter ihm eine neue Blüte.
Ja, aber auch das ist fast zeittypisch. Die anderen Jugendstilarchitekten haben ja auch nicht nur Häuser entworfen, sondern dazu die Möbel bis ins kleinste Detail, was ich fast ein bisschen erschreckend finde. Wer will denn in eine Wohnung ziehen, wo er überhaupt nichts mehr dazu kaufen oder wegnehmen kann? Also für mich
ziemlich. Weil alles wellig ist.
Ja, nein, überhaupt. Das gilt ja auch für Gropius sozusagen. Die armen Menschen durften ja nicht mal eine neue Blumenvase kaufen, weil die den Stil zerstört. Also, aber es ist ganz typisch, dass man ein ganzes Bild bis zum Geschirr und Besteck ist alles aus einer Hand entworfen. Und Gaudi hat zwar, ich glaube, ich wüsste es nicht, kein Besteck entworfen, aber die Möbel der anspruchsvollen Häuser, ja, die gehören schon dazu.
Gut, das kennen wir von Heinrich van der Velde auch. Ja. Der hat das in Hagen und in Weimar, ja, und so auch gemacht. Herr Bernau, der Park Güell, haben wir schon drüber gesprochen, Eusebio Güell, das war ein wichtiger Förderer von ihm, ein Unternehmer. Der wurde öffentlicher Park noch vor dem Ersten Weltkrieg, eine Gartenstadt. Heute erklären uns ja Stressforscher, wie wichtig sowas in den Innenstädten ist. Schönheit, Wohlbefinden, grüne Oasen, Befeuchtung, eine Stadt für Bewohner zu machen. War der da drin fortschrittlich oder nur einfach verrückt?
Nein, er war auf gar keinen Fall verrückt und er war zweifellos auch fortschrittlich, aber fortschrittlich im Sinne des 19. Jahrhunderts. Also Parkanlagen gehören für die Stadt des 19. Jahrhunderts ganz selbstverständlich dazu. Große, breite Straßen mit vielen Bäumen und Parkanlagen als daraus herausgeschnittene Objekte, in denen man sich ja ergehen konnte. In anständigem Anzug übrigens, das ist ganz oft gefordert. Also man darf da nicht etwa einfach nur rumlungern. Ja?
Wildes Grillen und Wildpinkeln.
Nee, wildes Grillen ist aber und das sind ganz zentrale Aspekte für die moderne Stadt und Barcelona hat sich ja um 1890, 1910 völlig neu erfunden. Also es gab die Altstadt, die heute so berühmt ist und total durchtouristifiziert und dann gab es eben den großen, ja, das große Rastersystem von Luis Cerdà rundrum oder was ist hier rundrum? Ich meine, die Altstadt wurde zu einem kleinen Anhängsel der eigentlichen Stadt und das war ein reines Rastersystem von Straßen mit großen Diagonalboulevards auch dadurch und darin eben immer wieder eingebettet auch Parkanlagen. Das heißt, um 1900 wusste man längst, wie zentral Grün und wie zentral ja überhaupt Parkanlagen sind. Nicht zuletzt deswegen, es gab ja keine Klimaanlagen. Das heißt, die Städte mussten mit dem Klima leben, in dem sie existierten und mussten viel stärker darauf reagieren, als wir es ja in den letzten 30, 40 Jahren gemacht haben und jetzt wieder neu lernen müssen.
Frau Schock-Werner, Sie kommen gerade aus Spanien, da sind es 40 Grad fast, ne?
39 Grad hatte ich für ein paar Tage lang, das kann man kaum mehr ertragen. Aber zum Park Güell muss man sich wirklich klar machen, dass er gar nicht so sehr als Park gedacht war, sondern es war eine Parkanlage, in die Häuser gebaut werden sollten. Also so als Gartenstadt gedacht, nur es hat sich nur ein einziger Bauherr gefunden, der überhaupt ein Haus hineingebaut hat. So ist es heute ein großartiger Park ohne Gebäude, aber gedacht war er eigentlich voller Häuser, die da drin hätten stehen sollen.
Frau Benz, wir haben vorhin von Ihnen was gehört, was glaube ich nicht unwichtig ist. Sie haben von dem rheumatischen Jungen gesprochen, also einer, der, wie soll ich sagen, ein bisschen bewegungseingeschränkt war und sich deshalb sehr intensiv mit Natur befasst hat. Ist das richtig?
Genau, er war einfach als Kind schon eingeschränkt. Er durfte nicht wie die anderen Kinder draußen spielen. Manchmal war er einfach, er hatte diese Fieberschübe und wahrscheinlich eine schmerzvolle Rheumaerkrankung. Und da ist er halt dann einfach zu einem Beobachter geworden. Er saß da schon als kleiner Junge, ich stelle mir das so vor, allein auf der Wiese und guckte sich die Gräser an und die Tiere, die da kreuchten und fleuchten. Und da hat er einfach diese ganzen Formen der Natur in sich aufgesogen und er hat da eine große Bewunderung vor dieser Schönheit entwickelt. Und diese, was ein bisschen, glaube ich, der Unterschied ist, ich möchte mir das gerne bestätigen lassen von den Experten da im Studio, dass es, ich habe das so verstanden, er hat im Unterschied zu den anderen Jugendstilarchitekten, die ja die Natur eher so vielleicht zur Ornamentik benutzt haben, hat er allerdings diese Formen, und die er da beobachtet hat, wirklich als Statik umgesetzt dann. Er hat sie für seine Architektur als die perfekte...
Gute Frage,
ja, die perfekte Formgebung verstanden, um möglichst stabil, möglichst rational und möglichst stabil zu bauen. Stimmt das so, wie ich das verstanden habe?
Frau Schock-Werner.
Mit gewissen Einschränkungen ja, aber es tatsächlich, er hat sehr statisch gedacht. Hinter dieser Architektur, die ja Märchenarchitektur wird sie genannt, steht immer ein ganz strenges, statisches Konzept. Also die schrägen Säulen sind nicht so, weil das hübscher aussieht, sondern die folgen eben der Kettenlinien und so weiter. Das ist jetzt schwierig zu erklären, aber ein ganz strenges sozusagen, er hat an Bäumen abgeguckt, wieso ist ein Baum stabil und so weiter und hat das umgesetzt in seiner Architektur. Aber wichtig ist wirklich klar zu machen, hinter dieser scheinbaren Märchenarchitektur steht immer ein ziemlich striktes, rationales, statisches
Konzept. Ich bin Ihnen dankbar für das Stichwort Märchen. Da kann ich mich nämlich hinter der Frage verstecken. Man staunt ja doch manchmal drüber und schüttelt auch gelegentlich mal ein bisschen mit dem Kopf, Herr Bernau. Ne? Das ist ja stellenweise ziemliches Phantasialand und Mischmasch, was die Stile so angeht. Ne? Da gibt es hölzerne Kassettendecken, da gibt es einen Portikus mit antiken Säulen, da gibt es Keramiktürme und Schmiedeeisenkränze und Tropfenkaminen und Schornsteine und Lüftungsschächte, die sehen aus wie aus so einem Mandalorian-Film, so einem Space-Western. Ich will mich nicht lustig machen, aber manchmal geht es schon arg durcheinander, oder?
Es geht schon arg durcheinander, vor allen Dingen, wenn Sie das Ganze jetzt aus der Perspektive eines Menschen um 1900 sehen. Also wir haben ja genau diese Mandalorian-Filme etc., diese ganze reiche Bildtradition der Fantasy, ja Comics, Filme, Bücher etc., die in den letzten 100 Jahren entwickelt wurde, und die sich mit großer Lust bei Gaudi und seinen Freunden bedient hat.
Danke für den Hinweis. Ich habe gerade den jüngsten Film sehen müssen, weil meine Töchter mich reingeschleppt haben und habe gesagt, das sieht ja aus wie bei Antoni Gaudi.
Also die waren immer begeistert von diesem Form, also auch von diesen fantastischen Wesen und all diesen Angelegenheiten. Aber um 1900 war das noch viel extremer. Da war man eben eine ganz rationale, ganz strenge Architektur gewöhnt. Und dann kommen diese Leute dazwischen. Aber, was man auch nicht vergessen darf, das ist ein großes internationales Projekt. Das ist nicht etwa nur in Katalonien, sondern es dreht sich darum, über die Neuerfindung einer Architektur, die mittelalterliche, ganz oft mittelalterliche Formen mit einbezieht. Also um 1900 gibt es meterweise Bildbände, die sich damit beschäftigen, wie sehen die fantastischen Skulpturen in romanischen und gotischen Kirchen aus. Und mit der Berufung auf solche Formen wollte man eben etwas Neues, etwas Nationales schaffen. Und ich glaube, das ist der zweite ganz große Aspekt bei Gaudi, den man immer nicht vergessen darf, neben dem Katholizismus. Es ist eine Nationalromantik. Es dreht sich darum, sich abzusetzen von Spanien mit seinem strengen, von dem Barockarchitekten Herrera entwickelten Monumentalstil. Das heißt, auch von dem strengen Spanien als Herrschaftsmacht.
Das stimmt, und klar.
Da ist,
hat glaube sein ich, Leben lang nur katalanisch gesprochen.
Ja, nicht sein Leben lang, wenn ich dem Buch von Frau Benz folgen darf, sondern in der Jugend eben hat er Spanisch gesprochen. Ja. Sondern hat sich dem Katalanischen zugewandt. Und er hat übrigens auch der Aufruf für die Sagrada Familia ist nicht etwa an die Katalanen gerichtet, sondern an die Spanier. Das darf man immer nicht vergessen. Aber es ist eine nationale Architektur und ich glaube, das ist eine ganz, ganz wichtige Ebene der Architektur um 1900, die man heute ein bisschen skeptisch anguckt, die aber genau diese fantastischen Formen auch mit hervorgebracht hat.
Wir waren bei dem Stilmischmasch, Frau Schock-Werner, die Treppenhäuser mit verschieden gedrechselten Stützen, verschiedenen Schmiedeeisentüren, farbige Fliesen, das hat schon ein bisschen was von Märchenland, ne?
Ja, also Abwechslung war eine ganz große Geschichte, auch das bei der
Betritt der man da eine Traumwelt, wenn man da reingeht in so ein Haus?
Ja, man betritt eine, ich weiß nicht, ob es eine Formwelt, man kann überhaupt nicht mehr aufhören zu schauen, weil man immer wieder neue Formen findet und das ist etwas, das auch das Blau von oben nach unten dunkler wird an der Fassade. Was für eine wunderbare Erfindung. Also zu schauen, auch wenn man den Parc Güell geht, man braucht ja erstmal diese ganzen Kaminköpfe und zu gucken. Es ist einfach eine Formenvielfalt. Und das ist auch nicht mehr durch irgendwelche begründet, sondern hier ist einfach auch Fantasieform durchgegangen mit dem Architekten und seinen Mitarbeitern. Wobei auch in Spanien, an das anknüpfen, was wir gerade gehört haben, auch die Spanier, gerade in Barcelona, hielt man gotische Architektur für eine nationale, überall nicht. Gotik war deutsch und spanisch und in Spanien spielt es eine große Rolle, dieses nationale Gedanken und das Berufen auf den gotischen Backsteinbau, weil man das für national spanisch hielt. England ja genauso, der gotische Stil war der nationale, nur im Heimatland, in Frankreich, galt das eigentlich nicht.
Frau Benz, wir haben mit der Heiligen Familie angefangen. Ich würde gerne die letzten Minuten darauf verwenden, zu sagen, es hat ja auch da einige private bürgerliche Bauten gemacht, sehr, sehr prächtige Bauten. Also der Palau Güell etwa, der sieht aus, als hätten sich Max Klinger und Richard Wagner zusammen irgendwie so eine Steinhöhle gebaut. Ein bisschen duster für meinen Geschmack, aber er selber hatte ja keine eigene Familie. Sein Leben bestand aus Beten und Beichten, Diäten, Naturheilverfahren und Ähnlichem. Hat er sich beim Bauen so auch vielleicht versucht, so ein, heute würde man Cocooning sagen, so eine lebenswertes Schneckenhaus zu bauen? Was würden Sie sagen? Sie haben ja immerhin 5 Jahre an der Biografie gearbeitet.
Nee, ich glaube eher, er hat einfach etwas, das, was Frau Schockwerner angetönt hat, dass er einfach diesen, diesen Nationalismusgedanken ein bisschen da einbauen wollte. Er wollte einfach seine Heimatliebe, die Liebe zu seiner Familie, hat eben, wie gesagt, nie eine eigene Familie, zu seiner ursprünglichen Familie, die wollte er irgendwie einbauen in seine Häuser. Es gibt überall so versteckte Anspielungen, mehr oder weniger versteckte Anspielungen auf den katalanischen Nationalheiligen. Das war der Georg, der Drachentöter. Und ein ganz typisches Beispiel, diese Casa Batlló. Das ist wie ein Drache, ja. Das Drachenhaus, oder das hat ein Dach und dann oben dieses vierarmige Kreuz. Das ist auch so ein typisches, das ist ein Emblem von Gaudí, das hat er entwickelt, diese Form von dem mit dem Kreuz mit 4 Armen, die in alle Himmelsrichtungen zeigen. Das ist jeweils immer das Schwert vom Georg, das sich in den Rücken des Drachens bohrt. Und das ist immer diese Erzählung von Gut gegen Böse. Oder es ist immer so ein bisschen, ja, eine Erzählung hinter seinen Bauten. Und die muss man manchmal so ein bisschen entdecken. Oder der Park Güell, da geht man rein. Das ist Hänsel und Gretel unten. Dieses Märchen wurde damals entdeckt durch die Oper von Humperdinck in Barcelona. Die wurde übersetzt. Und da kam er auf dieses Märchen und hat diese Knusperhäuschen am Eingang gebaut. Eben wieder, um zu erzählen, Böse gegen Gut, oder? Und dann kommt man da hoch durch die Menschheitsgeschichte bis hinauf zur Erlösung. Und da muss man immer ein bisschen hinter die Kulissen schauen, was er damit erzählen wollte.
Herr Bernau, in einem Vorgespräch habe ich von den farbenfrohen Schornsteinen und Lüftungsschächten gesprochen, die wie Reptilien aussehen, farbfrohe Dachaufsätze. Und dann sind Sie mir ins Wort gefallen und haben gesagt, naja, das war schon auch einer, der großbürgerliche Bauten gemacht hat, die nicht für jedermann waren. Das muss man auch in Betracht ziehen, ne?
Ja, zweifellos. Ich meine, er ist jetzt mal abgesehen von dem Riesenprojekt Sagrada Familia, ist ja vor allem mal ein Architekt, der, oder zumindest das, was ich weiß, und ich muss im Wesentlichen dann doch immer wieder auf das Buch von Frau Benz auch zurückverweisen, aber ist er ein Architekt der Großbürgerschicht von Barcelona gewesen, die eben in dieser Zeit ihre, wenn man so will, katalanische Eigenidentität entdeckt hat, auch in Kontrast zu Spanien, in Kontrast zu Frankreich übrigens ganz, ganz stark, das ja kulturell extrem dominant in Katalonien gewesen ist. Das heißt, dieses Bürgertum will auch etwas Eigenes und dafür schaffen übrigens auch eine ganze Gruppe von anderen Architekten der Zeit, die sehr, sehr wichtig sind, wie Domerech oder Puig, die schaffen einen eigenen Stil, deswegen Nationalromantik. Das ist um 1900 ganz üblich, aber dort eben, muss man auch wirklich sagen, sehr einflussreich und sozial so spannend, weil das superreiche Leute waren aus heutiger Perspektive, die sich fantastische Palais bauen in einem Stil, der auf den ersten Blick sozial völlig unangepasst aussieht.
Also er sollte ja auch mal eine Textilfabrik für eine spanische Genossenschaft bauen, hat auch eine Apotheke gebaut, hat monumentale Straßenlaternen entworfen. Teilweise wechseln sich da Materialien ab, da wird einem ganz schwindelig. Das fängt irgendwie mit Stein an, geht es in Eisen über, dann kommt noch Holz und dann kommt Keramikbruch. Also das ist schon eine ziemliche Zumutung. Ein expressiver Monumentalstil, Herr Bernau, ist dem ja auch nicht fremd, ne?
Nein, überhaupt nicht. Und ich glaube, was Frau Schockwerner vorhin sagte, es gibt natürlich auch die Lust des Architekten und des Architektenhandwerkers in dem Falle ja auch. Er kommt ja aus einer Handwerkerdynastie, mit den Sachen zu spielen und alles Mögliche auszuprobieren und nebeneinander zu setzen. Und er hatte einfach die Auftraggeber, eben dieses sehr, sehr reiche Bürgertum Barcelonas, er hatte die Auftraggeber, die bereit waren, so etwas zu finanzieren, auch um zu zeigen, wir sind etwas Besonderes. Wir sind etwas ganz Neues. Wir sind in die Zukunft strömend und wir sind eben nicht mehr vom alten Eisen.
Frau Schulk-Werner, wir kennen uns fast 20 Jahre. Ich habe vor wenigen Tagen das erste Mal gehört, dass Sie Ihre Diplomarbeit als Architektin über Gaudi geschrieben haben. Also das hat mir die Augen. Würden Sie dem heute noch Bewunderung abzollen?
Natürlich. Warum? Ich habe jetzt gerade in dem Gespräch und vor mir liegt auch ein Buch über Gaudi eigentlich beschlossen, ich muss da wieder mal hin. Ich möchte mal wieder durch den Park Güelge. Ich möchte aber vielleicht auch die weniger bekannten Dinge, also die Kapelle, die liegt ja außerhalb und so, mal wieder sehen. Ob das jetzt mein Altersnostalgie ist, aber es ist einfach eine fantastische Architekturwelt, die Lust am Sehen bereitet.
Der Architekt des Fantastischen. Was bleibt von Antoni Gaudi? Zuletzt haben gesprochen Frau Prof. Dr. Barbara Schock-Werner. Sie ist die Kölner Dombaumeisterin AD und Präsidentin des Kölner Dombauvereins und gelernte Architektin und Kunsthistorikerin. Bei uns war auch Nikolaus Bernau, der Architekturkritiker, und auch Frau Katrin Benz, die Autorin und Biografin von Antoni Gaudi. Ihr Buch ist im Herder Verlag erschienen. Durch die Sendung führte bis hierhin Michael Köhler. Haben Sie vielen Dank. Ich bin froh, dass wir zusammengefunden haben.